Herzlich willkommen hier mal wieder aus dem Christuszentrum. Ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Auch wenn ich sagen muss, mein Urlaub hat mir so unglaublich gut getan. Ich will niemanden neidisch machen, aber es war so unglaublich schön. Das Bild hinter mir habe ich aufgenommen. Also da bin ich gewesen. In Schweden, im Land der Elche, im Land der Bären und Bären. Und Bäche, es war himmlisch schön. Wir waren ganz weit abgeschieden, 7 Kilometer von der nächsten befestigten Straße entfernt. Die nächste Hütte war über 1 Kilometer entfernt und da hat niemand gewohnt. Wir waren noch ein bisschen früh, der schwedische Sommer hat noch nicht richtig begonnen. Und es war so ruhig und so naturbelassen und einfach wunderbar. Und ich konnte meinem Hobby frönen, dem Angeln, dem Fliegen, Fischen dort in den kleinen Bächen. Also der Bach, den ihr hier seht, der ist zu klein, das stimmt schon. Aber es gab eben auch ein paar größere, ein paar Flüsse, wo man erst mit dem Fahrrad bin ich hingefahren. Dann hörte der Weg irgendwann auf und man kam mit dem Fahrrad nicht mehr weiter. Also bin ich dann durch den Wald gestiefelt und dann mit der Warthose noch ein bisschen den Bach entlang. Und es war so weit weg. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal überhaupt ein Mensch da gewesen ist. Mehrmals bin ich in Bärenkot getreten. Also so abgelegen war das und konnte dann da meine Angel auspacken, mich in den Bach stellen und die Fliegenrute werfen und Forellen fangen. Richtig lecker, richtig große und viele Forellen haben wir mehrmals als Familie haben wir davon essen können. Es war so schön. Wenn du nicht weißt, was Fliegenfischen ist, die meisten Frauen wissen das merkwürdigerweise. Das liegt daran, dass es einen richtig netten Film mit Brad Pitt gibt. In der Mitte entspringt ein Fluss. Hier ist mal eine Szene daraus, damit ihr wisst, was Fliegenfischen ist, falls ihr das nicht wissen solltet. So freut man sich dann, wenn es geklappt hat. Also es ist wirklich schön, es macht wirklich großen Spaß. Es ist so natürlich, also ohne große Hilfsmittel, obwohl das nicht wirklich stimmt. Also die Technik und das ganze Gerät, da gibt es Bücher und Internetseiten und unglaublich viele Videos. Und wenn du 10 Fliegenfischer fragst, bekommst du mindestens 15 Meinungen, wie es denn richtig zu machen ist. Das ist so unendlich kompliziert, wenn man möchte. Also es kommt auf die richtige Ausrüstung an. Ja, und es gibt Fliegenschnüre, es gibt dann vor allem die Vorfächer. Darüber kann man sich vortrefflich streiten, welches Vorfach wann und wo, unter welchen Bedingungen, bei welchem Tageslicht, wie zu benutzen ist. Und die Fliege, das ist natürlich, ich würde sagen, Glückssache, aber da gibt es auch Wissenschaften zu, wie man denn die Fliege zu binden hat, ob man die besser selber bindet, ob man sie am besten ja natürlich vor Ort bindet. Man guckt unter einem Stein, was für Nymphen, was für Insekten sind denn hier überhaupt am Bach, und dann versucht man seine Fliege genau so zu imitieren, dass der Fisch, wenn er sie sieht, sich denkt, oh, das ist Futter und da gehe ich ran. Das ist unfassbar kompliziert und es gibt so viele Ratschläge und Tipps und wie man es richtig machen kann, so viele Regeln, so und so musst du es machen, damit du überhaupt was fangen kannst, sonst lacht dich der Fisch aus und so weiter. Es ist so kompliziert, dass einem das manchmal den Spaß verleiden könnte, wenn man sich auf so einen Trip vorbereitet und sich überlegt, was brauche ich denn alles und wie mache ich es richtig, was zum Glück vergessen ist, wenn man dann am Wasser steht und in der Sonne zwischen den Mücken steht und seine eigene Mücke dann auf die Wasseroberfläche setzt und dann eine Forelle kommt und gegenspringt. Herrlich schön, aber diese Regeln und die, wie man es denn macht und was denn richtig ist und wie man es denn richtig macht, das können Menschen ganz schön gut darüber diskutieren und Ratschläge geben und dem anderen wissen lassen, so wie du das machst, ist nicht ganz richtig. Lass mich dir das mal zeigen. Ich habe mich beim Vorbereiten aufs Fliegenfischen, habe ich mich im Kolosserbrief wiedergefunden, wo Paulus genau über so etwas schreibt. Darüber, dass Menschen anderen Menschen Ratschläge geben und ihnen sagen, wie es denn eigentlich richtig ist und was man denn eigentlich alles machen müsste. Es gibt so unglaublich viel, was man als Christ alles richtig machen müsste und muss, damit man das dann auch alles richtig macht. Und Paulus schreibt, das kann ablenken von dem, worum es eigentlich geht. Stuart hat letzte Woche vom Ziel, vom Sinn, vom Zweck von christlichem Leben, vom Zweck von Gemeindebau, vom Ziel des apostolischen Dienstes von Paulus gesprochen. Worum geht es im Kern? Was hat Paulus angetrieben, Briefe zu schreiben und Gemeinden zu bauen? Und was ist das Ziel von christlichem Leben? Stuart hat das so zusammengefasst, dass Menschen durch ihre Zugehörigkeit zu Christus als geistliche, reife Menschen vor Gott treten können. Das Ziel von all dem, worum es eigentlich geht, das ist, dass Menschen durch ihre Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reife Menschen vor Gott treten können. Geistlich reif, zur Liebe fähig, Liebe zu Gott zu haben, und Liebe zu den Menschen. Die Liebe, das Höchste, schreibt Paulus im Korintherbrief, das Höchste, was es überhaupt gibt, das Höchste aller Ziele, das Wichtigste, Wertvollste, Großartigste, Liebe, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, die Gott uns schenkt, unverdient, aus lauter Gnade. Es geht um die Liebe, die wir in Christus haben. Durch Christus sind wir zu Liebe fähig gemacht worden. Haben wir Liebe geschenkt bekommen? Ist die Liebe initial in unser Leben gekommen? Wir könnten nicht lieben, wenn Christus uns nicht lieben würde, wenn Gott uns durch die fleischgewordene, menschgewordene Liebe Jesus Christus nicht zu sich lieben würde. Dann wäre jede Liebe von uns so anstrengend. Dann, das erleben wir in unseren Beziehungen, oder? Dass es anstrengend ist, Menschen zu lieben. Aber wenn wir auftanken können, wenn Gott uns zu Liebe fähig macht, wenn wir wieder neu aufgefüllt werden durch Jesus Christus, dann haben wir wieder Liebe für den Nächsten und können Gott lieben mit allem, was wir sind, was wir denken, was wir tun und unseren Nächsten eben auch. Aber davon, von diesem Ziel, von dieser Wahrheit gibt es so viel, was uns ablenken kann und möchte. Beim Fliegenfischen, da ist das Ziel recht einfach. Fang einen Fisch. Aber diese ganze Technik und diese ganze Diskussion, welche Schnur ist wie zu werfen, welches Vorfach muss man nehmen, wie lang muss das sein, aus welchem Material muss das sein, wie stark muss das verjüngt werden zur Fliege hin. Das ist schwierig, kompliziert. Das kann ablenken und man steht dann manchmal da eine halbe Stunde am Wasser und bindet seine Fliegen da fest und macht die Vorfächer richtig und dann kommt man dazu, einmal zu werfen, ist die Zeit irgendwie abgelaufen, weil man so viel Zeit damit verbracht hat, sich mit der Technik und wie mache ich es richtig, damit beschäftigt hat und das Ziel aus den Augen verloren hat, den Kern, das Fischefangen. So ist es beim christlichen Leben laut Paulus eben auch. Es gibt ganz viel, was uns von dem Eigentlichen ablenken kann. Nachfolge Jesu heißt, in Liebe zu wachsen, zur Liebe hinzuwachsen und zu immer mehr Liebe fähig zu werden. Und in Kolosser 2 schreibt Paulus dann eben, dass man abgelenkt werden kann. Ich lese mal ab Vers 6. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Es gibt ganz viel, was interessant ist, was spannend ist, was überlegenswert ist, aber was uns in die Gefahr bringt, uns ablenken zu lassen, von dem einen Entscheidenden, der Christus ist. Seht zu, dass euch niemand einfange. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, wenn ihr Jesus Christus erkannt habt und ihn in euer Leben eingeladen habt, dann lasst euch von nichts und niemandem einfangen und davon abbringen. Einfangen, das ist das gleiche Wort, heute wird man kidnappen sagen. Also wenn Gefangene weggeführt worden sind, in Gefangenschaft gebracht worden sind, zum Gefängnis hin, dann steht da dieses Einfangen im Griechischen. Gekidnappt werden. Das ist nicht ganz vom Weg abgebracht werden. Also es geht nicht unbedingt darum, komplett vom Weg, von dem eigentlichen Weg mit Christus, diesen Pfad ganz komplett zu verlassen, sondern es geht darum, so ein bisschen abgelenkt zu werden, vom Eigentlichen abgebracht zu werden. Man ist noch unterwegs und man ist mit Christus dabei,
Aber man ist nicht mehr auf das Ziel hin, nicht mehr auf Christus hin ausgerichtet. Man ist abgebracht worden, weggebracht worden, ein bisschen zur Seite genommen. Man ist nicht mehr dorthin unterwegs, wohin man eigentlich mit Christus unterwegs sein soll. Eine kleine Vorschau ganz am Ende des Abschnitts, den wir lesen, Kapitel 2 aus dem Kolosserbrief. Da schreibt Paulus, dass diese Dinge, die uns ablenken können, diese Gedanken, die müssen nicht per se schlecht sein. Das ist nicht unbedingt etwas Böses, also das, was uns komplett von Christus wegholt. Aber es sorgt dafür, dass wir einen Schlingerkurs bekommen. Es sorgt dafür, dass wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, als mit denen, die eigentlich wichtig sind. Es muss nichts Falsches sein, diese Dinge, diese Gedanken. Aber sie sind nicht das Ding. Sie sind nicht die eine Sache, diese eine Sache, die Christus ist. Nichts anderes außer Christus ist das eine, um das es geht. In Vers 9 schreibt Paulus dann weiter, dass in Christus die ganze Fülle ist. Also das, heute wird man eben sagen, das ist das Ding. Und Paulus schreibt, das ist die Fülle, die göttliche Fülle, die in Jesus Christus leibhaftig ist. In Christus ist alles, ist Gottes gesamte Liebe. Und durch Christus haben wir Teil an dieser Liebe, haben wir Teil am Göttlichen, schreibt Paulus in Vers 10. Und dann geht Paulus vier Abschnitte nach und beschreibt verschiedene Perspektiven, Beschreibungen von Christus, die wir durch Christus haben. Wir haben nämlich durch ihn alles, also die gesamte Fülle haben wir durch ihn. Die ganze Fülle ist in Christus. Und in Vers 11 geht es dann weiter. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern mit der Ausziehung des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Also in Jesus Christus haben wir eine geistliche Beschneidung. Das ist ein schräges, fieses Wort vielleicht für den einen oder anderen Herrn unter uns. Es geht dabei darum, um die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Die Juden sind beschnitten, um deutlich zu machen, dass sie zu Gott gehören, dass sie zu Gottes Volk gehören. Und wenn Paulus davon schreibt, dass wir eine geistliche Beschneidung in Christus haben, dann meint er damit, dass wir ein Erkennungsmerkmal haben, dass wir ganz und gar zu Gott gehören, weil Gott uns ein Zeichen aufgebrummt hat. Wem das mit der Beschneidung von Männern zu höhe ist, fahrt mal nach Nordschweden. Die Samen, die Urbevölkerung Schwedens, die beschneidet die Ohren der Rentiere. Da gibt's Herden, die haben 20.000, 30.000 Tiere, die gehören nicht einem alleine, sondern die gehören mehreren Familien, mehreren Samenfamilien. Und jedes Rentier hat eine Beschneidung am Ohr, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, an dem aus der ganzen Herde dann geschaut werden kann, wer gehört zu welcher Familie, welches Rentier gehört wem. Und in Christus haben wir eine Beschneidung, die geistlicher Natur ist, die Gott sehen kann und wo Gott sieht, der gehört mir. Für den ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen. Für den habe ich mich ganz hingegeben. Mit dem werde ich meine Ewigkeit verbringen. Den nehme ich zu mir. Keiner kann mir den wegnehmen. Das ist meiner. Wir haben eine geistliche Beschneidung in Jesus Christus. Vers 12, ein weiteres Zeichen, die Auferstehung. Paulus schreibt da, mit ihm, mit Christus seid ihr begraben in der Taufe. In ihm auch mit auferstanden durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Die Taufe als weiteres Zeichen, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind. Durch ihn, mit ihm. Er war der Erste, unser Vorbild. Und so wie Gott ihn auferweckt hat, wird Gott auch uns auferwecken. Das ewige Leben haben wir durch Christus. In ihm ist die ganze Fülle. Und weiter, wodurch haben wir die Auferstehung? Dadurch, dass Jesus Christus den Schuldbrief bezahlt hat. Vers 14. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Es gibt nichts mehr, was uns anklagen könnte. Es gibt niemanden mehr, der irgendwelche Forderungen an uns stellen kann. Niemand, nichts Natürliches, nichts Übernatürliches kann irgendwelche Forderungen an uns stellen, weil alle Forderungen, alle Schulden, die wir haben, hat Jesus Christus am Kreuz bezahlt und am Kreuz belassen. Was könnte man dir noch vorwerfen? Welchen Fehler wirfst du dir vielleicht selber vor? Jeder Fehler, alle deine Fehler sind verziehen. Alle deine Schuld ist bezahlt. Am Kreuz können wir das Wunder der Vergebung erleben. Am Kreuz hat Jesus Christus uns vergeben und Versöhnung möglich gemacht. Da, wo wir zwischenmenschlich immer wieder spüren, oh, das liegt mir schwer, das tut weh, das verletzt mich immer noch, weil ich so verletzt worden bin. Jesus Christus hat Vergebung und Versöhnung in die Welt gebracht und deine Beziehungen können heil werden, weil Jesus Christus Heil gebracht hat. Welche Beziehungen hast du eventuell, die Vergebung nötig haben? Ich durfte das letzte Woche ganz, ganz wunderbar erleben, wie mir jemand Vergebung zugesprochen hat für was wirklich Fieses, Ekliges, was ich gemacht habe. Ich habe es nicht mal bewusst gemacht, aber ich konnte nachvollziehen, wie tief ich jemanden verletzt habe. Als er das dankenswerterweise ausgesprochen hat, er hat gesagt, Stefan, das und das hast du nicht gemacht. Und das hat mir so wehgetan. Und ich konnte um Verzeihung bitten. Und mir wurde vergeben und ich konnte wieder durchatmen. Das ist, du kennst das mit Sicherheit, dieses beklemmende Gefühl, wenn man einfach mal richtig Mist gemacht hat. Vergebung ist durch Jesus Christus möglich. In ihm ist alles drin, alles Fülle, alle Fülle, alles Gute. Und Gott hat Christus die ganze Macht gegeben, dieser Liebe, dieser Vergebung ist alle Macht gegeben. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, steht in Vers 15, und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Gott hat in Christus über alles triumphiert, alles andere auf die Plätze verwiesen. Wer hat das letzte Wort? Wer könnte Jesus Christus noch in irgendeiner Weise etwas befehlen, etwas auferlegen? Wer hat das letzte Wort? Ist es der Hohe Rat zum Beispiel, der Jesus Christus beschuldigt hat, Gotteslästerung betrieben zu haben? Ist es der Pöbel, der gestanden hat am Tor des Stadtteilers und hat gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Ist es der Stadthalter selber, der die Macht hat, Menschen zum Tode zu verurteilen? Sind es Soldaten, die Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben? Ist es das Imperium Romanum, das größte Weltreich seiner Zeit, das Jesus Christus verurteilen und töten könnte? Ist es vielleicht der Tod selbst, der bei Gott das letzte Wort hätte? Nein, Jesus Christus hat das letzte Wort über alles und über jeden. Es gibt niemanden, der Jesus etwas sagen könnte, der Jesus etwas befehlen könnte. In Jesus Christus wohnt die gesamte Macht, die gesamte Fülle. Paulus dröselt das hier auf, dass wir beschnitten sind durch Jesus Christus, dass wir die Auferstehung haben, dass wir mit Jesus auferstehen werden, dass wir auferstehen können, weil nichts und niemand uns noch etwas von uns fordern könnte, weil alle Schuld bezahlt ist und weil Jesus Christus alle Macht hat, ist nur wichtig, was Jesus Christus sagt und nicht, was irgendjemand anders meint, zu dir, zu mir oder über Gott. Er hat das letzte Wort. Alles, alle Macht, alle Fülle ist in Christus. Es geht um Jesus Christus. Das ist die Hauptsache. Er ist das Ding. Er ist alles. Darum schreibt Paulus ab Vers 16, so lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Jesus Christus. Weil in Jesus Christus die gesamte Fülle liegt, sind all die Tipps, sind all die Regeln, all die Gesetzmäßigkeiten und Zusätze, wie man das halt so macht, so oder so musst du es machen, so oder so musst du dich verhalten, so oder so verhält es sich richtig. Du bist ein guter Christ, wenn dann, kein schlechtes Gewissen machen. Von niemandem, schreibt Paulus hier. Lass dir von niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Es gibt viele, viele schlechte Ratschläge. Viele Dinge, die dich einkerkern und dir sagen, wie du es nicht machen sollst. Aber es gibt auch vieles Gutes, auch vieles Richtiges. Also wie zum Beispiel der Perfection Loop, den man am besten an ein Fluorcarbonat-Vorfach bindet, wenn man mit Nymphen angelt auf Fliege. Es gibt gute Ratschläge. Es gibt Dinge, die sind richtig. Aber sie können vom Eigentlichen ablenken. Es gibt, das ist so wie Paulus das hier schreibt, es gibt gute Dinge, wie sie Schatten des Zukünftigen sind. Also irgendwann wird es genau so und so sein. Irgendwann verhält man sich halt nicht mehr so in der Herrlichkeit Gottes. Da macht man Dinge nicht mehr. Oder da macht man Dinge auf so und so eine Art. Die sind richtig. Es gibt Dinge, die wir Christen uns gegenseitig predigen und auferlegen, die sind ja nicht verkehrt. Aber sie können vom Eigentlichen ablenken. Sie können Sie können davon, uns davon wegbringen, auf das Eigentliche hinzulaufen. Du kommst nicht dadurch näher zu Gott. Du kommst nicht näher diesem Ziel entgegen, zur Liebe befähigt zu sein und durch Christus geliebt zu sein, indem du mehr und mehr ein schlechtes Gewissen hast, indem du dich irgendwie mehr und mehr anstrengst, alles bloß richtig zu machen, indem du besonders genau Regeln einhältst, sondern dadurch, dass Jesus Christus dich dazu fähig macht, dadurch, dass er dich zuerst geliebt hat, dadurch, dass er dir vergeben hat, dadurch, dass er dir Kraft gibt, Dinge anders zu machen. Das alles, diese guten Ratschläge und wie man es macht, das muss nicht falsch sein. Aber es ist in Christus geborgen. In Christus ist es leibhaftig, schreibt Paulus. Es ist in ihm drinne und du wirst es nur erreichen. Du kommst nur dorthin durch Christus, weil in ihm alle Fülle ist. Er ist der Weg. Er ist die ganze Wahrheit. Mehr Christus in deinem Leben, mehr Gottesliebe in dir, mehr von seiner Liebe in dir, durch dich. Das ist das Ziel und das ist der einzige Weg. Paulus schreibt weiter als schwere Mahnung, weil es offensichtlich normal ist, dass wir Menschen uns gegenseitig Dinge erzählen und sagen, wie es denn richtig ist. Da schreibt er ganz konkret von Leuten, die genau so etwas tun. Vers 18. Lasst euch durch den Siegespreis, den wir in Christus errungen haben, lasst euch diesen Siegeskreis von niemandem nehmen, der sich selber gefällt in Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat. Und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an das Haupt, von dem her der ganze Leib durch Gelenke und Bänder gestützt und zusammengehalten wird und durch ihn wächst, durch das Wirken Gottes. Lasst euch von niemandem ablenken, denn es gibt Leute, und es gab offenbar schon immer Leute, die unglaublich gerne anderen sagen, wie man es richtig macht. Beim Fliegenfischen genauso wie beim Christsein. Es gibt Menschen, die sagen einem und legen einem Dinge auf, was denn richtig ist und wie man es besser machen müsste. Und wir sollen uns davon niemandem etwas sagen lassen. Vorsicht! Das ist dünnes Eis und gefährlich, weil ich könnte nicht einen Fliegenknoten, wenn mir das nicht mal jemand gezeigt hätte. Ich hätte keine Ahnung, wie man die Rute richtig wirft, wenn mir das nicht mal jemand gesagt hätte, wie man das richtig macht. Wir wüssten nichts von Gott. Wir wüssten nichts über die Liebe Gottes in Jesus Christus, wenn nicht andere Menschen Zeuge für diesen Gott gewesen wären, wenn nicht andere Menschen von ihm erzählt hätten. Wir wüssten nichts von Gott, wenn seine Nachfolger nicht erzählt hätten, wer Gott ist. Wir dürfen und wir müssen darüber reden. Aber mit welchem Motiv reden wir über Fliegenschnüre und mit welchem Motiv reden wir über Gott? Ist es, weil wir dem anderen helfen möchten? Hat dir jemand von Gott erzählt, weil er das Beste für dich gesucht hat? Oder laufen wir durch die Gegend und erzählen mal, wie es richtig ist, weil wir es ja wissen, weil mir keiner etwas vormacht, weil ich das und das verstanden habe, weil ich möchte, dass der andere sich so verhält, wie ich es für richtig halte? Bin ich der allergrößte Angler oder möchte ich jemandem anderen die Freude am Angeln ihm weitergeben, das mit ihm teilen? Paulus weiter ab Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was lasst ihr euch dann Satzungen auferlegen, als lebtet ihr noch in der Welt? Du sollst das nicht anfassen, du sollst das nicht kosten, du sollst das nicht anrühren, was doch alles verbraucht und vernichtet werden soll. Es sind menschliche Gebote und Lehren. Das spricht für sich selbst, oder? Diese Verse. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer das, was Paulus selbst hinzufügt in Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und dem Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Die Regeln und die Bestimmungen und dieses "so macht man das", die sind nicht unbedingt schlecht. Sie bekommen eine gewisse Wertschätzung, auch in Paulus' Augen, ja. Aber sind sie das Eigentliche? Oder dienen sie zur Befriedigung des Fleisches? Also dienen sie nur dazu, dass ich meine religiösen Gefühle befriedigen kann? Warum gehe ich Weihnachten in die Kirche?
weil man das so macht, weil das irgendjemand anders von mir erwartet, weil ich überlegen muss, was denn die anderen von mir denken, wenn ich just Heiligabend nicht im Gottesdienst bin? Warum mache ich stille Zeit? Weil man das halt so macht, weil mir jemand gesagt hat, als guter Christ muss man das aber so machen. Ihr kennt all diese Auflagen, ihr wisst, was ihr glaubt, was von euch erwartet wird, und ihr wisst auch, was ihr von anderen erwartet. Und ihr wisst, ob das zu Christus führt und auf das Eigentliche hinweist und dazu dient und ob es dienend ist für dich und für andere. Oder ob es religiöse Gefühle befriedigt, ob es Recht haben beinhaltet, ob es einfach nur ist, weil man es halt so macht oder weil du halt möchtest, dass es so und so gemacht wird. Wo diese auch die guten Dinge nicht zum Ziel führen, wo sie nicht das Ziel haben, geistliche, reife Menschen hervorzubringen, die zu Liebe fähig sind, die geliebt sind und lieben können. Da ist es unnütz. Und eventuell schädlich. Denn es geht um Christus, um ihn allein. Es geht um ihn, in dem alle Fülle ist. Alles ist in Christus und es geht alles nur um ihn. Darum habe ich an dich einfach mal die Frage, wer ist Christus für dich? Was hat Christus für dich getan? Mach dir das noch einmal bewusst, welche Fülle du in Christus hast. Sinn mal darüber nach, wer Jesus Christus für dich ist. So wie Paulus diese vier Punkte aufgeschrieben hat. Die Beschneidung, die Beschneidung, die Vergebung, die Bezahlung des Schuldbriefes und die, was war das vierte? Alle Macht, genau. Alle Macht liegt bei Gott. Was sind deine Punkte, die du in Christus siehst, wenn du ihn anschaust? Welche Fülle siehst du bei ihm? Sag ihm das mal als Lob und mach dir das bewusst, lass es in dein Herz sinken, wie großartig Jesus Christus ist, der, um den es eigentlich geht. Und dann stell dir gerne mal die Frage, welche Regeln du dir auferlegst, welche Regeln, Feiertage, Neumonde, wie Paulus das beschrieben hat, also welche Dinge sind nicht das Eigentliche, was führt nicht zu Christus, aber was machst du trotzdem, weil es sich irgendwie besser anfühlt, gerecht anfühlt, weil du das Gefühl hast, dass man es halt so machen müsste. Geh mal in dich und frag, welche Regeln legst du dir auf? Sprech da in der Kleingruppe mal drüber, welche Regeln ihr vielleicht bei uns in der Gemeinde auch so entdecken könnt. Was man halt so richtig macht, was man machen muss, damit man dazugehört. Was von einem erwartet wird, was aber nicht dem eigentlichen Ziel dient, was nicht der Sache Christus dient. Und fragt vielleicht mal jemanden, den ihr vertrauen könnt. Vielleicht eure Kinder, in eurer Familie, fragt sie mal, welche Regeln und Feiertage und welche Geschichten ihr anderen Menschen auferlegt, was ihr von anderen Menschen erwartet, was bei ihnen nicht dazu führt, dass sie Christus näher kommen, sondern vielleicht darunter stöhnen, ein schlechtes Gewissen haben und eben sich nicht mehr der Freiheit und der Liebe Christus hingezogen fühlen, sondern irgendwie darunter leiden, dass sie nicht so sind, wie sie sein müssten, obwohl Christus sie genauso liebt, wie sie sind und wie sie waren. Und er sieht in ihnen etwas, was sie werden können. Versucht euch da mal ganz ehrlich zu machen, damit wir als Gemeinde einfach dieses eine Ziel, diesen Christus in unserem Zentrum haben können, damit wir unseren Namen gerechtfertigt tragen können. Christus im Zentrum, um ihn geht es, um seine Liebe, darum, dass wir durch ihn, durch seine Liebe befähigt werden, auch zu lieben und Menschen freizusetzen. Ich wünsche euch viel Mut und offene Herzen, offene Ohren für den Austausch darüber. Geht das tatsächlich mal an. Und lasst uns Gott darüber loben, dass er alles ist und alle Fülle in ihm lebt. Und das möchte ich jetzt tun, Jesus Christus, weil ich das so wunderschön finde, dass du alles bist, dass es um dich geht, nur um dich. Und es ist so tröstlich, dass schon in Kolosse, in den ersten Gemeinden, wir Menschen dabei waren, irgendwelche Zusatzdinge zu machen und uns gegenseitig zu sagen, wie es denn richtig sein müsste. Danke Gott, dass du in deinem Wort, in diesem Brief von Paulus, uns dazu ermahnst, uns nicht abzulenken, uns gegenseitig oder uns selbst, uns abzulenken von dir. Es geht um dich
um das, was du für uns getan hast, weil in dir alles ist und mit dir kommt alles. Danke, Jesus Christus, dass du uns frei machen möchtest und dass du uns zu dem befreien möchtest, was du für uns siehst. Danke, dass wir nicht die bleiben müssen, die wir sind. Danke, dass wir uns verändern dürfen, aber das in deinem Licht, in deiner Liebe und hin zu deiner Herrlichkeit. Danke, Jesus, für dieses Wort und dafür, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen dürfen, dich nicht aus den Augen zu verlieren und nicht irgendetwas vor dich oder noch um dich herum zu bauen, sondern dich einzig und allein mit unserem Leben ehren, loben und feiern wollen. Danke dafür, Gott. Amen. Ich wünsche euch eine gute, gesegnete Woche in Freiheit und in Liebe zu euch, zu Gott und zu euren Mitmenschen. Lasst euch von der Fülle Gottes, von Jesus Christus, lieben und zu Liebe befähigen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.